Es war von Anfang an eine heiße Nummer heute. Es ist ja quasi sowas wie Sommerpause und wir setzen uns natürlich trotzdem einmal die Woche für euch in den Bus und fahren unsere Tour hinterm Rennen. Heute ist allerdings Andi auf der Strecke geblieben und hat es dank unterirdischer Verbindungen nicht an die Haltestelle geschafft. Paul und ich sind jetzt aber trotzdem auf dem Weg von Tokio nach Sölden und haben leider keine Zeit mehr zu warten, denn der Weg ist weit. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und Rafa ist als treuer Anschieber auch für uns aus dem Urlaub gekommen. Da wird sich übrigens auch gerade mal wieder um Satzbesenwagen-Trikots gekümmert, habe ich gehört. Yo,
Yo,
wir müssen auf unseren Freund verzichten heute hier und auf seine sehr selbstbewusste Meinung.
Ja, heute gibt es ein, zwei Themen, wo eine zweite kontroverse Meinung neben meiner
definitiv
auch gut wäre, aber das kriegen wir jetzt auch alleine hin.
Ja, ja, mit was fangen wir an? Ich muss hier, glaube ich, mal Werbung machen. Ich bin ja mittlerweile seit 10 Tagen auf Korsika. Und warst du schon mal hier?
Ja, für Kriterium International.
Kriterium International, ne?
Genau. Und ich muss sagen, ich fand es damals, ich weiß, du wirst gleich sagen, wie geil es ist und Ihnen sagen das alle, aber als ich da war, da wo die Rundfahrt war, fand ich es okay, aber nicht geil. Aber wir waren auch an der Ostküste, ich glaube die Westküste ist geil, ne?
Ja, die Ostküste ist halt so, da waren wir, also wir waren nur im Norden und jetzt sind wir im Westen. Und die Ostküste ist halt, da ist so eine Ebene einfach, die relativ lahm sein muss. Und sonst dachte ich mir hier einfach so, nur beim Rumfahren hier schon mit dem Auto, denke ich mir so, warum fahren die Leute eigentlich nach Mallorca? Das ist so krass hoch hier und so gute Straßen und die Anstiege sind relativ moderat, bin ich auch fast schon erstaunt. Nur so 5-6% Anstiege, aber so die kurzen Berge hier sind 7 Kilometer. Und mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich bin hier ja mit meiner Freundin und morgen wollen wir vom Meer zum höchsten Punkt, den man mit Straße erreichen kann, fahren. Das wird auf jeden Fall ein Abenteuer und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das schaffen.
Du willst was? Vom Meer zum...
Die Straße quasi zum höchsten Pass.
Ich glaube, da hatten wir schon mal, da hatten wir Bergankunft damals.
Das kann sein. Auf 1470 Meter.
Ja, ja.
Wir sind das schon mit dem Auto gefahren, um mal zu gucken. Das ist auf jeden Fall einfach zwei richtig harte Alpenpässe quasi hintereinander, bis man da oben ist.
Aber schon eher, ist nicht so steil, ne?
Ist eher, nee, ist alles nicht so steil hier.
Alles so großer Ring. Alles große Platte auf jeden Fall.
Ja, im Paul Voss im Rennen große Platte auf jeden Fall. Ja. Wir zwei Trotteln mit Gravel-Bikes. Kleine Blatt. Ich habe ja nur eins.
Seid ihr schon Gravel gefahren?
Ja, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Also so dafür
überambitioniert.
Muss man sich jetzt. Ja, nee, sie hat ja nur ein Gravel-Bike und dann nehme ich natürlich auch mein Gravel-Bike mit und okay. Ja, fährt ja auf der Straße genauso gut.
Ja, gut, vielleicht.
Ja, auf jeden Fall ist es hier, es ist brutal heiß und natürlich sollte man wahrscheinlich hier nicht im Sommerrad fahren und wahrscheinlich ist es zu der Trainingszeit, wo die Profis Trainingslager machen, zu kalt hier, weil es ja relativ nördlich ist. Aber sonst so im Frühjahr, glaube ich, brutal geil.
Ja.
Trainingslager Korsika, einfach mal machen.
Ja, habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört. Vielleicht sollte ich es dann doch nochmal probieren und der Insel eine Chance geben. Also bei der Tour sah es ja auch mehr geil aus. Ich glaube, die Tour war ja auch ein paar Mal da auf Korsika.
Ja. Ja, und dann auch landschaftlich jetzt gar nicht mal nur so, man kann hier krasse Berge hochfahren, aber das sind so krass schroffe Felsen hier und so die Berge gehen ja über 2,5, 2,7. Das sieht einfach aus wie Dolomiten da, so Tretschieme und so. Solche Felsformationen gibt es hier. Und dann gibt es hier so komische Schluchten, da sind wir gestern hingefahren. Das sieht aus wie Grand Canyon. Mega geil. Also echt, ich bin begeistert.
Okay, sehr cool.
Verfolgst du jetzt eigentlich die Gravel-Szene komplett auch?
Ja, klar. Also
du verfolgst jetzt deine Konkurrenz, ne? Ich hoffe das.
Ja, genau. Also zumindest die ich jetzt so in meiner Riege sehen würde als Gravel-Rennen, genau.
Also dieses The Rift?
Ja, da bin ich ja wirklich immer noch traurig, auch wenn es dann schon vorbei ist, dass ich keinen Startplatz bekommen habe, ja.
Ja, würde ich auch sau gern mal machen. Ich hätte auch dann die 100 gemacht, wie Ashton Lambie. Ja.
Aber da kommst du halt gleich dazu. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was da so abging.
Ja, ich hab mich nicht ganz so schlau gemacht. Ich hoffe, du weißt mehr. Ich hab auf jeden Fall mal hier so halt diesen Account durchgestalkt, weil ich den auch letztes oder vorletztes Jahr schon gefunden habe und schon Bock hatte, da zu fahren. Aber es ist halt nicht so einfach, da reinzukommen, gerade jetzt.
Ja, genau.
Ne? Aber auch grundsätzlich, glaube ich, ist das Starterfeld relativ begrenzt.
Ja, genau.
Ne?
Das ist so ein, ich glaube, auch Auslosung. Und es ist irgendwie immer, also man weiß meistens nicht, wann es beginnt. Und ich weiß nicht, ob es Auslosung ist oder wirklich Startplatz, wer als erstes kommt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hatte auch mit den Veranstaltern Kontakt, ging gar nichts mehr. Aber auch schon vor Monaten, also vor über einem halben Jahr habe ich die schon mal angeschrieben. Und es ist halt mega geil, sieht aus wie eine Mondlandschaft. Und ist einfach, ja, für die Augen ist es krass. Ist einfach mega schön.
Ja, wer es nicht weiß, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, The Rift ist Gravelrennen auf Island.
Genau, ja.
Ist das bergig oder ist es relativ geradeaus?
Ja, ist glaube ich schon relativ, also so wellig, ne? Also die fahren jetzt keine krassen Berge, aber du hast so viele, so Wasser, du musst oft durchs Wasser gehen oder durchs Wasser fahren, so kleine Flüsse durchqueren. Genau, und fährst halt aus so Mond, also sieht aus wie Mond, halt einfach so Gestein halt durch die Gegend. Und ist schon mega hart. Das Wetter war richtig bescheiden. Die Leute sind mit Wintersachen losgefahren, quasi. Bis auf der isländische Meister. Genau, also das große Rennen.
Da sind immer so ein paar Wikinger am Start.
Das große,
ne?
Rennen, das gewinnt ja der Peter Stettiner, der auch Belgian Ruffle Ride gewonnen hat in San Diego. Der hat das gewonnen.
Genau, es gibt 200 und 100 noch
genau,
mal zur Erklärung.
Genau, 200 Kilometer hat er gewonnen vor dem isländischen Meister mit einem harten Fight. Also, und da gibt es so geile Bilder wie Colin Strickland, ein anderer bekannter Gravelfahrer, komplett Wintersachen losfährt und Peter Stettiner auch komplett lang und der Isländer komplett kurz. Sieht aus wie, sieht aber aus wie ein Wikinger, muss man sagen.
Ja, genau. Gewöhnung ist alles, ne?
Der Schlemby hat da die 100-Kilometer-Variante gewonnen. Der auch schon, wie du gerade gesagt hast oder angedeutet hast, die 4000 Meter unter 4 Minuten fahren will in ein paar Monaten.
Genau, das hat er letzte Woche angekündigt, dass er das im
in Mexiko,
Ende August oder
in
was irgendwann, ne? Genau, auf Höhe. Da hatte ich nämlich eigentlich gedacht, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass Ineos nochmal so ein Projekt macht, wie dieses Sub-2, nochmal mit Ghana, die 4 Kilometer und vielleicht knackt das jetzt auf bei Olympia, man weiß es ja nicht. Da würde natürlich Ashton Lembi gut den Marketing-Effekt versauen. Aber
gibt es noch Mannschaftsverfolgung. Genau, also da kann das gar nicht knacken.
Ah, okay.
Und genau, also ich glaube, der Ashton Lembi wird der erste eventuell sein, der das schafft. Und es ist natürlich auch geil, dass er dafür ein Gravel-Rennen mit als Vorbereitung gibt. Ich glaube, weil der fährt ja auch Olympia, glaube ich. Nee, ziemlich sicher sogar. Also das heißt, der fliegt dann jetzt weiter nach The Rift, wahrscheinlich direkt weiter nach Tokio. Gute Vorbereitung auch.
Ja, richtig guter Typ. Der macht echt, was er will. Waren da noch ein paar andere von deinen Kontrahenten vom Waffle Ride dabei?
Ja, nur der Colin Strickland. Und sonst sind jetzt auch nicht so viele Leute rübergeflogen. Ne? Ted King hatte selber eine Veranstaltung in den Staaten. Und ihren Boss und sowas sind alle drüben geblieben zu Hause. Wo eigentlich ist Island mit Quarantäne, also dass du in Quarantäne musst. Ich glaube, die mussten jetzt nicht. Aber das waren zumindest so für mich wäre es Quarantäne gewesen. Und genau, deswegen war das Starterfeld schon international, aber ich glaube jetzt nicht so krass besetzt wie zum Beispiel vor 2 Jahren.
Ja, wir haben jetzt endlich die Ergebnisse übrigens vom Waffle Ride bekommen. 15. bist du geworden?
Ja.
Geht noch. 15 ist okay.
Ja, aber ist ein krasser Zeitrückstand. Ne? Aber das halt Lustige ist, ich weiß nicht, mit wem ich vorhin in der Gruppe war, als es explodiert ist. Und die haben alle noch einen richtigen Sack in der Kette gehabt am Ende. Das ist krass. Also ich dachte, die kommen alle so ein paar Minuten Abstände davon rein, aber die waren ja alle stehen tot, wenn man die Zeiten sieht. Und 15. ist in Ordnung. Also ich meine, letztendlich ist es egal, 15. oder 20. aber ist ausbaufähig und hab mega Bock auf das nächste Rennen da drüben.
Ja, du hast ja heute direkt schon mal ein bisschen länger trainiert, habe ich gesehen.
Ja, ich habe mich jetzt, nachdem ich da leider festgestellt habe, dass meine Grundlage vielleicht gerade noch nicht so ausreichend ist, mich entschieden, jetzt mal so 2 Wochen Grundlagenblock einzuschieben. Dann fahre ich ja dieses 96 Hours von Red Race nächste Woche. Und dann gehe ich eine Woche in Urlaub, wo ich kein Rad fahre, aber dafür wandern und so. Ja, und dann nochmal ein bisschen sehr Grundlage. Gut.
Mitochondrien-Training.
Ja, genau, genau.
Ja, gut, war noch was oder können wir nach Japan?
Nee, also eigentlich können wir direkt nach Japan und da ist ja irgendwie einiges los, so in vielen Disziplinen. Ja.
Da ist einiges los. Ja, machen wir es nach der Reihe irgendwie, ne? Männer waren vor Frauen.
Genau, Männer waren
kalendarisch.
Ja.
Ja. Mega geil. Carapaz. Ja. Habe ich auch vorher noch gesagt. So. Würde ich mich so freuen, wenn der es macht.
Einfach, keine Ahnung, verdient, ne? Also ich weiß nicht, irgendwie, ich fand geil, wie er die letzte Woche in der Tour gefahren ist, wie er auch versucht hat, die Jungs da zu verarschen auf den Bergetappen, weißt du, einen auf toten Mann gespielt hat und dann attackiert.
Ja,
also völlig genau, so scheiß drauf, so richtig Oldschool-Taktik zum Teil, weißt du, so richtig geil.
Stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. Ja, wie witzig war das bitte?
Ja, wie er die einfach verarscht hat und dann so, und Pogacar und
Vingegaard.
Vingegaard, die es eigentlich schon wussten, weißt du,
das ist einfach so. Wer das nicht mitbekommen hat, man konnte in der Presse lesen nachher, dass Vingegaard während dem Rennen zu Pogacar gesagt haben muss, so, ich glaube, der Carapaz blufft. Und Pogacar so, ja, ich glaube auch. Und dann greift er, sah auch wirklich aus, als würde er gleich sterben. 10 Minuten lang und dann hat er attackiert. Also ich habe es ihm abgenommen.
Ja, irgendwann habe ich es nicht mehr abgenommen, weil als er dann bei der dritten oder vierten Attacke immer noch mitgehen konnte, ja, wusste ich, okay, gut, das, also wenn du wirklich grau bist, dann gehst du so halt nicht mit. Und deswegen war ich dann nicht mehr so überrascht, aber war auf jeden Fall eine geile Aktion. Und dann Olympia, er und McNulty, die da sich da absetzen konnten im Finale, der Amerikaner. Und das war geil. Und ich hätte es McNulty auch gewünscht, dass er aufs Podium kommt, aber ich habe es Carapaz schon eher gegönnt, den Titel zu holen, weil der ist einfach ein geiler Typ, der, wie er im Unterlenker immer attackiert und so, man, ist halt ein richtiger, richtig geiler Oldschool-Rennfahrer zum Teil.
Ja, und der ist jetzt der absolute Nationalheld da drüben. Ey, der ist in 10 Jahren ist der Präsident von Ecuador. Ja. Das ist einfach so. Ey, ich lese ja jetzt, ich habe mir vor 2 Folgen oder so, habe ich das gesagt, dass ich mir Bücher mit hierher nehme. Und ich habe mir das Colombia es Pasión Buch mitgenommen und das ist mega geil. Also ich werde, wenn ich es durch habe, gebe ich mal so einen kleinen Abriss davon hier, aber es geht um die komplette aktuelle Generation von kolumbianischen Rennfahrern und die 2 Ecuadorianer sind mit dabei, also es geht auch um Carapaz, weil die 2 Ecuadorianer, Narváez und Carapaz, wohl eigentlich vom selben Hochplateau kommen wie die ganzen Kolumbianer, die wohnen nur so irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Kilometer von der Grenze. Und deswegen werden die da so ein bisschen in einen Topf geworfen. Und in diesem Buch, das ist so ein Journalist von Rouleur, glaube ich auch. Und der muss dort gelebt haben. Und du kriegst so ein bisschen Abriss von der kolumbianischen Geschichte der Neuzeit. Also das mit den Kartellen und so weiter. Und dass es halt so richtig mit der Wirtschaft einen Bach runterging. Und eigentlich erst ab 2004 die Politik sich geändert hat und sich total geöffnet hat Richtung Europa und so weiter. Und dann auch Einfuhrzölle oder irgendwelche Embargos von USA aufgehoben wurden und ab da ist Kolumbien eigentlich erst so ein bisschen wieder auf die Beine gekommen und hat halt den Kartellen und so weiter den Kampf angesagt und diese ganzen kolumbianischen Fahrer, die wir jetzt so haben, waren halt damals irgendwie Kinder und die kommen halt fast alle so aus bäuerlichen Verhältnissen. Bis jetzt habe ich erst Nairo Quintana und Jarlinson Pantano durch. Und das sind schon krasse, der fährt dann dahin und interviewt die Familien und die Fahrer selbst auch. Und dann merkst du so bei jedem, wo der herkommt. Und bei Nairo Quintana ist halt so, der hat mit 12, 13, ist er in die Schule gegangen und hat nach der Schule bis irgendwie 12 Uhr abends oder teilweise 3 Uhr nachts mit dem Vater auf dem Markt gearbeitet. Dann hat er kurz gepennt bis um 6, dann ist er wieder in die Schule. Oder andersrum, so, dass nach der Schule kurz gepennt und dann irgendwie ab 12 Uhr bis durchgearbeitet bis zur Schule und dann, und das halt echt jahrelang und irgendwann hat er sich ein Fahrrad gekauft von seinem kleinen Taschengeld und ist dann immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und erst so ab 15 Jahre oder so ist er dann quasi so ein bisschen entdeckt worden und dann kriegst du auch mit, dass dann in diesen Dörfern, ist ja irgendwie trotzdem Nationalsport gewesen zu der Zeit auch schon, dass dann alle so mithelfen, die Kinder zu pushen. Dass dann echt jede Bäckerei und so gibt ein bisschen was dazu und dass ein neues Fahrrad gekauft werden kann für die vier Kids im Dorf, die Fahrrad fahren. Es ist cool zu lesen. Mal gucken. Ich bin echt noch nicht weit. Echt noch kein Drittel durch. Ist schon eine spezielle
Situation da drüben und ich finde es halt dann auch krass. Also du merkst halt auch, wenn die rüberkommen, dann was für ein Drive die rüberkommen und mit was für einem Willen. So, und das, ich glaube, das hängt so alles auf jeden Fall schon extrem zusammen da.
Ja, und auch staatlich, ne? Dieses Columbia Es Passion, das war dann Café de Columbia vorher und das ist ja dann so ein Team, was vom Staat quasi auch als Aushängeschild gesehen wird und ist dann auch so ein bisschen was gegen mit Anti-Doping-Kampf und so weiter. Das mussten die auch erstmal alles umkrempeln da 2004, als sie angefangen haben, mussten die erstmal die Hälfte des Teams rausschmeißen. Und, ja, wie gesagt, ich lerne. Und Carapaz, geiler Sieger, gönn ich.
Auf jeden Fall, ja, mega. Schachmann wird, Maximilian Schachmann wird Zehnter, bester Deutscher.
Auch mega Ergebnis. Dann habe ich seinen Instagram-Post gelesen und dachte mir, okay, krass, ehrgeiziger Typ.
Also, ist klar, wenn man jetzt so analysiert und das Rennen gesehen hat, er hat halt alles gegeben. Er hat ja gar keinen Vorwurf zu machen. Das ist das Beste, was an dem Tag ging. Aber er hat halt die Tour versausen lassen und sich mit mehreren Höhentrainingslagern darauf speziell vorbereitet. Und ich glaube, das machst du nicht, um Zehnter zu werden oder um Fünfter, sondern du willst eine Medaille holen. Sonst machst du es nicht. So, ich glaube, ich habe den Post jetzt nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass er ein bisschen enttäuscht ist. Milde gesagt. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn du so viel investierst und dafür auch andere Sachen aufgibst und ich meine, wenn du die Rennen gesehen hast, die er gefahren ist, da gehört er ja schon mit zum Favoritenkreis auf eine Medaille. Und ich glaube, dann ist ein Zehnter Platz, so gut das ist, halt persönlich enttäuschend.
Ja, also aus meiner Wahrnehmung heraus auf jeden Fall, das sind, gehörst du zu den 10 Besten der Welt in einem Rennen, was viele richtig gute gewinnen wollen.
Ja, und wie das, auch gefahren
das
wurde,
ist schon krass und das spiegelt sich natürlich in der deutschen Presse auch wieder direkt.
Ja.
Ey, da ist wieder ein Scheiß unterwegs diese Woche, unfassbar. Beim Mountainbike-Rennen von den Männern wieder gelesen, so enttäuschende Ergebnisse der Deutschen.
Also Männer, genau, geiler Sieger.
Ja.
Ich hoffe wirklich, dass die Italiener mal richtig italienisch sind und Pinarello dem Carapaz ein gold spiegelndes Rad hinstellen. Komplett gold und so richtig spiegelnd glänzend. Ja. Das hoffe ich einfach wirklich.
Das recht. Kask ist auch eine italienische Marke.
Richtig over the top einmal. Da hätte ich Bock drauf.
Da gibt's noch. Ja, bitte.
Und der Carapaz, der könnte das auch tragen, weil der ist so still und so zurückhaltend. Das ist so komplett das Gegenteil. Weißt du, der ist jetzt kein Pozzato, weißt du,
Nee. Das ist true, ne? Das ist wirklich so. Der klar, hat trotzdem aber, so ein bisschen diesen Goldkettchen-Style, aber halt
das wär,
anders.
Das wäre so geil, wenn der komplett goldenes Rad kriegen würde. Würde ich feiern, ne? Würde ich sehr geil finden.
Ich bin gespannt, aber Pinarello wird sich nicht lumpen lassen, ganz ehrlich. Also, die haben ja auch schon jedem in Tokio ein relativ geiles Silbernes hingestellt, mit Landesfarben noch dabei.
Ey, und schon wieder gewinnt jemand auf normalen Bremsen.
Ja. Ja, zum Glück hat Pitcock MTB-Rennen nicht auf normalen Bremsen gemacht.
Ja. Ah ja, und eins noch, Wout van Aert, krasser Rennfahrer, muss man einfach mal sagen. Bei der Tour, Bergetappe, Zeitfahren und Sprintetappe gewonnen. Und jetzt bei Olympia wieder Zweiter, nachdem er Zweiter im Zeitfahren Straßenrennen wurde. Und im Cross, überragender Rennfahrer. Also krass einfach. Genau, aber jetzt können wir zu den Frauen gehen.
Ja, ich fand auch, jetzt auch nochmal nachgehakt, ich fand es auf jeden Fall gut, dass als Pogacar attackiert hat, die Attacke doch dann nur so 1,5 Kilometer gereicht hat und die anderen wieder ranfahren konnten. So. Da siehst du dann doch nochmal, in Eintagesrennen ist nochmal eine ganz andere Nummer als auf so Etappenrennen gesehen.
Ja. Genau.
Ja, warte. Ich habe noch was, zum Männerrennen, was so ein bisschen off-topic ist, aber wer bei Olympia den größten Zonk gezogen hat, ist ja Simon Geschke. Das ist bitter mit anzuschauen gerade. Lecko funny. Die ziehen es richtig durch.
Der ist ja in Quarantäne und Ja, ist auf jeden Fall krass. Also ich beneide ihn nicht darum, dass er da diesem Hotel jetzt eingesperrt ist.
Setz dich mal 2 Wochen lang in ein Zimmer ohne Fenster.
Halt wieder. Und nee, das kann er nicht aufmachen, ne? Oder hat er gar kein Fenster? Doch.
Ich glaube, das Zimmer hat kein Fenster. Also er hat jetzt schon mal ein Foto von Ausblick gepostet, aber er darf irgendwie am Tag nur 2-mal raus oder so aus dem Zimmer und auch nicht ganz raus. Ja. Heute ist er auf dem Flur Fahrrad gefahren.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Bitte. Und ja, zu essen gibt es irgendwie nichts Gescheites. Was soll das? Das ist doch kein, das Quarantäne nicht.
Ja, ist ein bisschen absurd. Also ich, ja, ist ein bisschen.
Ja, er hat jetzt vielleicht Zeit, Podcast zu hören. Also Simon, echt genau. Liebe Grüße.
Simoni,
Kopf hoch.
Grüße gehen raus.
Ja. Fuck.
Wird schon.
Schlimmstes Olympia-Ergebnis, was man erzielen kann, wirklich. Fuck. Okay, jetzt aber. Ja, Frauenrennen, sehr, sehr spaßige Geschichte. Also wir müssen es kurz zusammenfassen für die, die es nicht gesehen haben.
Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich hab nur Ausschnitte gesehen.
Ich habe es gesehen, aber erst am Schluss und da war der Drops ja quasi schon gelutscht. Der war ja eigentlich von Anfang an gelutscht. Kurze Zusammenfassung von mir, für jeden, der es nicht mitbekommen hat. Frauenrennen, 137 Kilometer. Nicht die fiesen Pässe, die Männer gefahren sind, ne? Nur irgendwie 2 Hügel drin. Startattacke von 3 Ladies und eine blieb tatsächlich übrig und fuhr dann mehr als 1/3 der Strecke alleine an der Spitze. Österreicherin. Und im hinteren Feld wusste man das, aber nicht alle wussten das. Irgendwie hatten mindestens die Niederländerinnen nicht mitgezählt, wie viele da rausgefahren sind. Und Annemiek van Vleuten gewinnt dann den Sprint des Restes und dachte, sie hat gewonnen. Das war ein bisschen schade. Mega geil natürlich. Das ist so eine Geschichte, die man ja eigentlich will, die Olympia schreibt mit dem Sieg. In Anführungszeichen krasse Außenseiterin mit Anna Kiesenhofer gewinnt das Rennen vor Annemiek van Vleuten und Elisa Longoborghini. Und ich habe extra Corinne nochmal gefragt, die 7. wird, was auch ein Riesenergebnis ist. Wusstest du, dass sie noch draußen ist? Und sie meinte, ja, also ich wusste, 3 sind raus und wir haben nur 2 wiedergekriegt. Aber sie war dann wahrscheinlich so ein bisschen abgehangen noch im Finale und hat es nicht mehr ganz mitgekriegt. Aber sie meinte, sie kam dann rein und die Österreicherin lag auf dem Boden und dann konnte sie sich schon denken.
Ja.
Ja, und da wurde mal wieder ein ganz neues Fass aufgemacht in der Diskussion, in Anführungszeichen.
Genau, also ich finde es erstmal geil von der Anna Kiesenhofer und mehr als verdient, scheiß auf den Funk, ganz ehrlich. Wenn du so eine Leistung abrufst an dem Tag, hin oder her, dass einige Bescheid wussten, also einige Frauen und einige nicht, das ist egal, weil geholt haben sie so oder so erstmal nicht und die hatten 1:42 Vorsprung gehabt, ist ja nicht so, als wenn die hinten, als wenn die hinten nichts gemacht hätten und das ist eine saustarke Leistung und zu Recht, meiner Meinung nach, ist sie Olympiasiegerin, also es wäre vielleicht noch enger geworden, aber niemand weiß, wie es ausgegangen wäre mit Funk oder mit anderen Informationen. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, ist sensationell und ich finde es geil, dass Olympia dann auch mal solche Geschichten schreibt und ja.
Ja, spannend, ne? Und dann denkst du, so der erste Gedanke ist dann, ah krass, die kriegt einen richtig heftigen Profivertrag, dies, das. Und dann gehst du so ein bisschen tiefer rein in die Geschichte und merkst, okay, die war schon mal Profi, die hat schon mal einen Vertrag bei Lotto gehabt und hat den aber aufgegeben, weil sie eigentlich gar keinen Bock hat. Oder zumindest auf Straßenrennen, hat sich dann auf Time Trial spezialisiert und halt studiert und hat, glaube ich, auch einen relativ heftigen Job als Mathematikerin, beziehungsweise eine Dozentenstelle. Und ich habe das so ein bisschen, so zum Beispiel den Instagram-Account verfolgt. Ich gucke gleich nochmal. Also in dem Moment, wo sie gewonnen hatte, hatte sie 1200 Follower. Am Abend waren es 19.000.
Was? Ernsthaft?
Jetzt? Ja. Warte, ich gucke gerade mal. 33.000 mittlerweile.
Ey, einfach Olympiagewinner, bist du Influencer.
Ja, in der Radsportszene kannst du jetzt auf jeden Fall einiges mitnehmen. So. Kannst jetzt eigentlich machen, was du willst gerade. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt irgendwas macht. Ich habe so ein Interview mir mit der Mutter angeguckt, auch eine sehr intelligente Frau, der österreichische Reporter will ihr irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Bildzeitungsschlagzeilen entlocken mit irgendwelchen aufgekochten Emotionen. Die Mutter ist eigentlich total abgeklärt. Meint so, ach du, kriegt sie jetzt hier im Dorf einen Riesenempfang oder bei der Familie? Ich bin nächste Woche für 4 Wochen auf Reha, ich bin nicht da. Die Anna wohnt doch hier seit 15 Jahren nicht mehr. Was hat die mit dem Dorf zu tun? So. Geil. Die macht schon ihr Ding, die fährt die ganze Zeit, die hat Spaß daran, die braucht das auch als Ausgleich zu ihrem Job und die wird genauso weitermachen.
Ja, genau, aber die lebt nämlich,
mal sehen.
Die lebt nämlich in Lausanne und ist da an der Uni angestellt. Aber auch die Debatte um den Funk, ne, was dann ja irgendwie TV-Kommentatoren,
genau.
Sogenannte Experten, dann sportliche Leiter, Teammanager Jonathan Wouters an vorderster Front, die sich dann ja irgendwie auch darüber aufregen, dass es keinen Funk gibt, haben sie natürlich einerseits recht, es ist irgendwie das wichtigste Rennen, was es gibt, halt alle 4 Jahre und du fährst immer mit Funk und da halt gerade nicht. Bei der WM darf man auch nicht mit Funk fahren, nationale Meisterschaften, zumindest in Deutschland, sind auch ohne Funk. Muss man sich schon fragen, warum auf der höchsten Ebene oder die höchsten Titel, die du gewinnen kannst, warum da auf einmal normal ist, nicht mehr normal ist. Also das ist ja ein anderes Thema. Aber
gibt natürlich Argumente dafür auch.
Ja, genau. Aber das jetzt halt irgendwie darauf zu schieben, finde ich ein bisschen lähm. Also ich meine, letztendlich haben auch einige richtig gesagt, muss man halt der Lage sein, so Radrennen zu analysieren. Und wenn man weiß, es sind 3 Fahrerinnen vorne raus, man holt 2 zurück, auch wenn das Whiteboard dann sagt, da, oder jemand sagt, es ist keine Fahrerin mehr vorne raus, soll man vielleicht dann doch mal drüber nachdenken, eigentlich waren da 3, wir haben 2 eingeholt. Also weißt du, lieber nochmal absichern. Und es gibt ja auch Videos wie die Italienerin oder Spanierin, wo das Auto nochmal neben das Feld kommt und neben die Gruppe mit denen redet. Also ein Großteil wusste es ja, ein Großteil nicht. Und das macht irgendwie so ein bisschen den Titel von ihr oder das, was sie geleistet hat, so ein bisschen schlecht. Und ich finde, das ist dem Ergebnis nicht würdig und auch den Olympischen Spielen nicht. Also es darauf zu schieben.
Ja. Also ganz ehrlich, du fährst dahin als Top-Profi, du weißt, dass es in dem Rennen keinen Funk gibt. Du hast gelernt, Radrennen zu fahren. Dann passt du auf. Dann hast du einen Road-Captain als Niederlande, der sich informiert und Bescheid
weiß. Marianne Voss wusste es ja.
Wenn du das nicht machst, das ist ja das kleine Einmaleins. Das lernen ja alle so in den Jugendklassen im Endeffekt.
Ja.
Und ja, Olympia und ja, gerade Olympia ist ja eigentlich eher eine entprofessionalisierte Veranstaltung, in Anführungszeichen. Ist es natürlich nicht, aber gerade im Radrennen nicht, aber sind halt auch Länder am Start, die sonst die Fahrer haben, die sonst eben nie mit Funk fahren und weiß ich nicht, das ist halt so ein Argument, warum man das halt dann technisch so klein wie möglich halten will. Ich denke, bei der Weltmeisterschaft so ähnlich, ne?
Ja, genau. Also für mich eine verdiente Siegerin und ich finde auch Lisa Brennauer auf dem 6. Platz, 2. von dem Sprint der ersten größeren Feuergruppe. Die ist halt einfach, die liefert halt einfach immer ab. Das ist schon krass. Bin auch gespannt, was sie im Zeitfahren macht. Leanne Lippert wird 23. Hanna Ludwig 41. Genau. Und Trixi Worak hat das Rennen nicht beendet. Also ich finde, es war ein mega gutes Ergebnis und ich weiß nicht, ob man vom Podium geträumt hat bei den deutschen Fahrerinnen. Also realistisch auch. Aber ich finde den 6. Platz eigentlich.
Ja, ist jetzt nicht weit vorbei gewesen, ne?
Aber ich finde den 6. Platz schon überragend. Ja.
Same, same. Gut. Wir gehen Offroad.
Genau. Ja, auch.
Ja, ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja.
Wann ist er eigentlich gestürzt? Direkt?
Ja, erste Runde.
Ah ja, okay. Also, ja, ist ja klar. Sonst hätte er es ja gewusst.
Ja, genau.
Okay, wieder kurze Erklärung. Mathieu van der Poel hat bei der Teamsitzung nicht richtig aufgepasst, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und wusste nicht, dass bei einem relativ harten Drop eine Holzrampe, die bei der Streckenbegehung noch da war, nicht mehr da sein wird. Wollte die Holzrampe runterfahren, die war aber nicht da. und begeht den Bike-Fehler, den man in vielen Instagram-Pannen-Videos beobachten kann, nämlich es ist ein Drop und er zieht das Vorderrad nicht hoch, sondern möchte mit dem Vorderrad weiterfahren und das funktioniert eben nicht, wenn es eine Kante runtergeht und legt sich richtig auf den Appel. Und das Rennen war damit eigentlich gelaufen.
Genau.
Für ihn.
Ja. Also erstmal, also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist er anscheinend es gab, glaube ich, kein richtiges Meeting darüber, sondern er hat irgendwie beim Mittagessen noch gesagt bekommen von seinem Teamkollegen, also der andere Holländer, der gefahren ist, Niederländer, dass beim Tokio, bei dem Test-Event, also vor jedem Olympischen Spielen, ist halt immer so ein Test-Event, in der Regel 2 Jahre vorher, wo man sich die Strecke anschaut. Und bei dem Test-Event war auch bei der Besichtigung war diese Rampe da und beim Rennen dann nicht mehr. Und das hat er gesagt bekommen.
Das war aber letztes Jahr, auf jeden Fall.
Vor 2 Jahren war das. Oder vor 3 Jahren sogar mittlerweile schon. Das war 2018 war das. Und genau. Und also mal sind es mal 2 Jahre vorher. Und es gab aber keine, so wie ich es verstanden habe, keine klare Aussage dazu, dass das Ding weg ist. Aber ich verstehe auch nicht, warum etwas bei der Besichtigung da ist und im Rennen nicht mehr da. Das macht für mich auch wenig Sinn. Aber anscheinend, zumindest alle, die vor ihm gefahren sind, wussten das, weil alle haben das Vorderrad hochgehoben.
Aha. Ja, eben, genau. Ich versuche das gerade nochmal zu finden. Ich habe auf Twitter irgendwo gelesen von einem Coach von ihm.
Herr Gerbendeknecht, das ist der holländische, niederländische Nationaltrainer.
Ja, genau.
Der meinte, dass sie beim Mittagessen drüber geredet hätten.
Naja, genau. Er hat es offensichtlich nicht gewusst und alle anderen haben es aber gewusst. Schade.
Ja.
Hätte ein gutes Duell geben können. Ist auch definitiv schade für ihn. Also so, wenn man so dann sein Statement liest, er ist da ja auch relativ kleinlaut. Vielleicht weiß er da auch, dass es vielleicht doch sein Fehler war. Und meinte sehr gut, er hat halt sehr viel dafür gearbeitet, sehr viel aufgegeben und wollte das unbedingt. Hat jetzt definitiv nicht
geklappt. Definitiv nicht. Ich finde, also ja, es ist mega scheiße. Ist jetzt so gerade raus und ich verstehe es trotzdem nicht. Also klar, es ist seine Schuld. Es wussten ja anscheinend alle, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man etwas rausnimmt, was vorher da ist. Das macht für mich jetzt irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Aber anscheinend ist es halt so. Mhm. Und genau, ich hoffe, also er hat sich ja offensichtlich nichts getan, aber ich hätte schon gerne das Duell gesehen, obwohl ich natürlich sagen muss, dass Tom Pidcock, alter Schwede, ey, einfach ein krasser Typ, wie überragend der durch die Gegend gefahren ist. Der hat das alles so leicht aussehen lassen, so schon Anstrengung, aber halt einfach so schön flüssig und auch technisch so überragend, der Typ.
Richtiger Mutant. Alt, was ist bei ihm los eigentlich? Ich habe noch einen witzigen Post gesehen, so Großbritannien setzt Tom Pidcock jetzt auch bei den 5000 Metern ein. Hat er doch letztens auch so einen Run gemacht, ja, der genau, irgendwie schon so erweiterte Weltklasse war. 5000 Meter Lauf.
Ja, ja,
richtig Banane, ey. Was es für Leute gibt einfach. Das
kann man
sich
auf jeden Fall auf die nächsten Jahre freuen. So mit ihm, also mit Pidcock, Mathieu van der Poel. Dann hast du, wie heißt das hier, dann noch Wout van Aert, Pogacar. Dann kommen jetzt auch schon wieder irgendwelche jungen Spanier nach. Also ich glaube, wir werden mit dieser neuen Generation an Rennfahrern mega viel Spaß haben, weil die auch alle einfach anders Radrennen fahren. Und dann hast du so einen Carapaz, der jetzt auch noch nicht so alt ist, der auch einfach keinen Schiss gibt und auch einfach Bock immer auf Radrennen hat. Ja, sieht gut aus.
Definitiv. Ja, unser Freund Manuel Fumic wird 28. Genau. Und Max Brandl wird 21. Ja, und da hat sich, glaube ich, weiß ich nicht, die SZ oder so schon wieder.
Ja, die machen ja auch schon Werbung für
Bock hat, so auf Radsport rumzuhacken. Also. So enttäuschendes Ergebnis der deutschen Mannschaft. Ist da irgendjemand, der einfach, ist das so ein Autolobbyblatt, die irgendwie Fahrradfahrer hassen? Oder I don't get it. So, wie viel Förderung oder wie viel interessiert es die deutsche Öffentlichkeit sonst, wer Mountainbike-Rennen fährt? Ne?
Also, genau, und man, also
müssen wir die Kirche im Dorf lassen.
Genau,
so, ich finde, man konnte auch bisschen, bei
der, als der Max Brandl ins Ziel gefahren ist, hat man auch gesehen, wie er sich gefreut hat. Ich weiß nicht, vielleicht dachte er, ist auch 20. noch geworden, vielleicht Top 20 sein Ziel war und er hat es erreicht. Trotzdem ist 21. jetzt, ich habe nicht so viel Ahnung vom Mountainbike, ein gutes Resultat. Ne? Also ich meine, der Zeitrückstand ist irgendwie auch, finde ich auch noch okay, wenn man halt schaut, wie viel Rückstand eigentlich auch schon auf Platz 10 dann da war. Aber ich habe halt auch keine Ahnung vom Mountainbike, muss ich sagen. Aber ich finde es ein Top-Resultat. Und da an dieser Stelle auch Glückwunsch an Manu Fumic zu der Karriere. Und ich weiß nicht, ob er jetzt aufhört, aber ja. Happy Retirement.
Ja, also ich kann mich da nur immer wieder über diese Fördersituation auslassen. Ne? Wenn man will, dass Leute aus dem eigenen Land gut sind in der Sportart, dann muss man halt einfach die Sportart pushen und zwar positiv. Und von Innenministeriumsseite mit Kohle, B von Öffentlichkeitsseite mit guter Presse und die Leute bekannt machen. Und
ja, klar.
Also, danke also, für nichts.
Man muss natürlich jetzt nicht etwas positiv beschreiben, was nicht gut ist, aber ich glaube, in dem Kontext muss man halt auch dann
ja,
die Realität
nicht, klar.
sehen und einfach auch sagen, das ist jetzt nicht so, als wenn Deutschland vorher immer Top 10 gefahren wäre bei den Weltcups regelmäßig und jetzt nur 21. Platz weit hinter den Erwartungen ist, sondern man muss halt, ja, die Realität ist halt so, dass man wahrscheinlich im Mittelfeld ist davon, was ich jetzt so gesehen habe, würde ich jetzt mal ausgehen und daher ist es ein solides Ergebnis und das, was möglich ist gerade so und können wir hoffen, dass in 4 Jahren oder 3 Jahren vielleicht noch mehr möglich ist.
Wir kommen zu den Frauen. Fangen wir doch direkt mal mit den Deutschen an. Ronja Eibel, auch schon bei uns zu Gast, wird 19. Also hier klappt es mit der Top 20. Und Elisabeth Brandau wird 32.
Gehe ich auch von aus, dass man da mehr vorhatte, Richtung Top 10 eventuell sogar schon. Und sie ist ja auch schon bei Weltcups vorne reingefahren. Von daher ist es sicherlich, ich glaube, da sage ich jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, es ist enttäuschend. Aber ja, Ronja Eibel, ich habe jetzt noch nichts irgendwie auf Instagram gelesen, ob sie jetzt zufrieden ist oder nicht, wie sie sich selber einschätzt. Aber ich habe das Frauenrennen auch live geschaut und muss sagen, es ist halt so wie Tom Pidcock bei den Männern hat, halt die Jolanda Neff da einfach einen rausgezogen oder weggezogen, das war Wahnsinn. Also richtig stark und sah so souverän aus und auch technisch war das wirklich eine Augenweide und sah einfach, ja, war einfach sehr schön anzusehen. Und ihre zwei Schweizerinnen, schweizerischen Kolleginnen sind auch mit aufs Podium gekommen und damit konnte sich halt dann die Schweiz auch alle drei Medaillen sichern.
Ja. Ja, ich will noch kurz zu Ronja Eibel, glaube ich schon, so 19. Top 20 da in der Weltelite. Die ist ja auch noch super jung und ich glaube, damit kann man schon extrem zufrieden sein. Ich denke, das ist sie auch.
Ja.
Da wird ja noch einiges an Aufbau geleistet und kommen. Das war auch, glaube ich, schon so, dass sie jetzt Anfang der Sommer so ein kleines Tief hatte, trainingstechnisch. Da haben irgendwie die Zahlen nicht gestimmt. Dann hat man sich nochmal ein bisschen rausgenommen, wieder aufgebaut. Und ich glaube, da ist der 19. Platz bei Olympia schon echt gut für ihr Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich war in Rio kurz davor teilzunehmen. So, für mich war einfach nur die Teilnahme ein Erfolg gewesen. Ne? So, und das ist halt beim Straßenrennen irgendwie nochmal was anderes, weil da hast du deine Aufgaben und wenn du dann vielleicht auch aussteigst oder 40. bist, ist halt egal, weißt du? Aber Mountainbike ist natürlich individual und dann misst man dann direkt Leute an deren eigentlicher Platzierung. Aber ja, ich glaube, allein schon die Teilnahme, sich qualifizieren zu können, ist für so eine junge Sportlerin ein Riesenereignis und dann, ja, genau, ich denke mal, es ist der 19. Platz, dass sie damit sehr zufrieden ist, ja, wohl zufrieden.
Gut, dann jetzt fröhliche Kaffeesatzleserei, Time Trial, denn Aufnahme heute am Dienstag und morgen beide Zeitfahren, oder?
Ja, ich glaube schon, ja.
Beide Zeitfahren, ich dachte erst, das Frauenzeitfahren wäre schon heute, aber okay. Ja, und dann kommt... Genau, dann kommt die Folge mit unserem Quatsch raus und alle können abgleichen, ob unser Quatsch halbwegs gestimmt hat.
Ja, genau.
Hat irgendwie schon mal wieder bei den Niederländerinnen Probleme gegeben, habe ich heute gelesen.
Alter,
Anna van der Brecken irgendwie schon wieder zu Fall gebracht worden von einem Offiziellen.
Ja, ich habe es irgendwo auf Holländisch gesehen, dann bei Twitter auf die Übersetzung und da habe ich irgendwie so verstanden, dass sie vom Rad runtergezogen wurde, als wenn jemand sie mit der Hand festhält und runterzieht. Aber ich glaube, so drastisch war es nicht und ihr ist auch irgendwie nichts passiert, so wie ich gelesen habe. Jetzt.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Ja, auf jeden Fall die Top-Favoritin, wobei es noch ein paar gibt.
Ja, wen?
Deigert.
Ja, aber nicht im Zeitfahren.
Nicht? Warum denn nicht? Klar.
Ach so, Chloe Deigert. Ach, Chloe klar.
Deigert, ja, Weltmeisterin.
Entschuldigung, selbstverständlich.
Also ehemalige Weltmeisterin.
Ja, nee. Hätte jetzt ja nur darauf vorbereitet. Und auf, ja. Und auf Bahn. Jo, da bin ich gespannt. Weil die macht ja auch den Mix, ne? Dann noch Vierer Mannschaftsverfolgung auf der Bahn für die USA und dann jetzt Einzelzeitfahren. Da bin ich auch gespannt, ob sie die Balance geschafft hat, so wie Filippo Ganna bei den Männern.
Ja, ansonsten keine Ahnung von Fleuten.
Nee, schon Anna van der Breggen und Chloe Deigert, das sind schon, ne, irgendwie die heißen Favoriten, ja, würde ich sagen.
Okay. Ja, aber Schnelle gibt es noch ein paar. Also van Vleuten, Vollering, Kiesenhofer fährt ja leider nicht mit. Österreich hat keinen Startplatz im Zeitfahren. Ja, Lisa Brennauer, wie immer, ne? Also jetzt vielleicht nicht auf einen Sieg, aber auf eine Medaille.
Ja, also sicher Top 5. Das ist irgendwie so, das fährt es immer. Ja, fünfte, sechste, so mindestens. Also, und wenn es richtig gut läuft, Podium, glaube ich auch. Aber ich würde auf Deigert setzen und Lisa Brennauer 4, wenn es richtig gut läuft, 3.
Ich setze es mal auf Van der Breggen.
Okay.
Die hört ja auch auf mit ihrer Karriere jetzt nachher, ne?
Ja.
Ja. Okay, Männer. Finde ich auch spannend.
Ja, ich finde es auch ein geiles Rennen, weil ich feiere einfach diesen Ron Dennis so dermaßen. Ich habe schon mehr Bilder von dem gesehen. Da kannst du einfach aus jedem Foto, was von dem gemacht wird, einfach so ein Meme machen. Der Typ ist so geil.
Ich liebe ihn auch. Ja. Und das ist nämlich auch genau mein Take hier. Ron Dennis, man redet ja eigentlich jetzt hauptsächlich von Ganna gegen Wout van Aert, beziehungsweise eigentlich Wout van Aert auch schon wieder eine Stufe höher. Verstehe ich auch warum, aber Ron Dennis ist einfach mental nochmal auf einem anderen Stern unterwegs. Ja,
der
unterwegs.
Ist abgefuckter nochmal so. Der ist so ein bisschen der
abgefuckter und der kann sich so hart in sein eigenes Universum versetzen im Training. Ja. Und genauso wie vor den Weltmeisterschaften 19 hat er jetzt auch so gefühlt einfach mal, weiß ich nicht, mindestens 3 Monate keine Rennen gefahren.
Ja.
Und nachdem es in Rio hat er, glaube ich, ein technisches Problem gehabt. Ja. Genau. Hat es nicht geklappt. Der wird schon richtig Bock haben. Und wenn Ron Dennis richtig Bock hat, dann
hat er richtig Bock.
Ja, würde ich eigentlich auch fast. Es ist auch ein bisschen wellig, ne? Es ist nicht flach.
Ja, ja. Also ich würde auch einfach nur, weil ich würde es einfach geil finden, ich würde einfach auch auf ihn setzen. Und dann hoffe ich auch, dass er bei Ineos bleibt und auch ein goldenes Pinarello bekommt. Genauso wie Carapaz.
Ja, also müssen wir jetzt mal sagen, hat auch Ganna schon gehabt.
Stimmt, Ganna.
Das goldene Pinarello.
Ja. Genau, also das, also geil. Also haben sie sogar schon die Vorlagen.
Ja. Mit Blattgold belegt auch, ne?
Also ja, schon. Okay. So wie es sein muss.
Was?
Ja, ich würde auch auf Ron Dennis gehen. Und Ron Dennis, Ganna, Podium und Wout van Aert. Ich glaube, die drei irgendwie. Also Ghana, von mir aus kann der auf der Bar alles geben. Ich würde Ron Dennis würde ich es irgendwie gönnen. Ich finde, der ist ein geiler Typ. Mhm. Und dem muss man übrigens auch auf Instagram folgen, weil der hat immer so geil, der hat immer so geile Stories mit seinem Dick, mit seinem, der ist ja nicht dick, der Hund, aber der ist so, das ist einfach so ein, ist kein Hund, den ich mir jetzt aussuchen würde, aber der passt so dermaßen zu ihm. Der Typ ist einfach so
geil.
Der
Hund ist riesig und ist wie so ein Stofftier.
Ja, genau, der ist so voll. Weiß nicht, der Typ ist einfach geil, Mann. Also ich, genau so.
Ja, und auch immer so, der hat ja auch ein Kind.
Mhm.
Und postet dann auch immer so die Fails von seinem Kind.
Ja, genau.
Und liked alle bescheuerten Meme-Seiten durch.
Ja.
Ich glaube, wir wären gute Freunde
geworden. Ja. Genau, also ich sage Ron Dennis vor Wout und dann Ghana.
Ja, also ich habe es mir leider noch nicht genau angeschaut, wie profiliert der Kurs ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Filippo Ganna das auch. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Wout das macht.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, er wird wieder Zweiter.
Ja, genau. Ich glaube auch, Wout van Aert 2. Auf wen gehe ich? Ja, komm.
Also ich kann mir bei Roman Dennis nicht vorstellen, dass es knapp wird um Sieg, sondern dann wird er Dritter. Also entweder gewinnt er oder er wird Dritter oder Vierter.
Gunner, Dennis, 1 oder 3. Komm, ich gehe auch auf Dennis.
Ja.
Gunner fährt auch Bahn, ne?
Ja.
Auch. Schade, dass es die Einerverfolgung nicht gibt. Das ist auch neu für mich mal wieder.
Das ist aber schon länger so, dass die Einerverfolgung raus ist.
Okay. Und in der Vierer-Mannschaftsverfolgung haben die jetzt auch keine sichere Medaille wahrscheinlich.
Die Italiener?
Italien.
Ja.
Also Medaille schon, aber jetzt kein sicherer Sieg.
Nee, also Sieg nicht, nee. Aber halt Medaille können die schon fahren. Also glaube ich zumindest.
Was jetzt, die Dänen sind stark, ne?
Die Dänen, dann die Briten immer ab
Amerikaner?
Zu. Nee, nicht bei den Männern.
Nicht?
Nee, bei den Frauen sind die stark.
Okay.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner bei den Männern überhaupt qualifiziert sind, um ehrlich zu sein.
Ja, weil Ashton sah jetzt nie so aus, als würde er nach Olympia fliegen in seinen Stories.
Ja, vielleicht macht er das. Genau, vielleicht sind die gar nicht qualifiziert, dann fährt er auch nicht. Das kann gut sein. Ja. Müssen wir jetzt wieder nachgucken, aber wir sind halt auch der Besenwagen und deshalb nicht so gut vorbereitet eingehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht qualifiziert sind. Bahn wird geil, weil ich glaube, dass die Ideen. Also, wir sind ja eigentlich ein Straßenpodcast, aber ich finde, ich habe richtig Bock auf die Mannschaftsverfolgung mit den Dänen.
Das ist halt auch ein geiler Modus auf der Bahn, weil das einfach so ein Duell ist.
Ja, genau, ja.
Ja, wir werden sehen.
Genau.
Alright, dann haben wir uns, glaube ich, gerade zu zweit dazu entschlossen, heute eine einfache Folge zu machen.
Genau, ja.
Und unseren eigentlich geplanten Gast müssen wir ja, also eigentlich können sich die meisten wahrscheinlich denken. Ich habe das letzte Woche schon angekündigt und jetzt haben wir gesagt, wir sind auf dem Weg nach Österreich. Wir drehen ab.
Denn, der Sprit geht aus.
Unser Urlaubsinternet hier ist einfach schockierend. Das wird nichts zu dritt.
Ja.
Und dann haben wir auch Andi wieder dabei und diese Folge wird auf jeden Fall in naher Zeit stattfinden. Und ich muss ihm jetzt erstmal Bescheid sagen.
Genau. Und noch eine letzte Sache. Ab Montag wird es wieder Spaghetti-Eis-T-Shirts geben.
Alter.
Ja. Und mit ein bisschen verbessertem Design und der gleichen Besenwagen-Qualität wie die letzten T-Shirts, wie die Pizza-T-Shirts. Hammer. Also, seid schnell, sonst sind die wieder vergriffen. Und
ich glaube, die sind auch schon da und haben nicht
genau, ich wollte
mehrere
sagen.
Wochen Lieferzeit. Genau. Ne?
Diesmal sind sie auch schon da und wenn ihr bestellt, werden die dann auch direkt verschickt und nicht 2 Monate später.
Ja, muss man immer noch mal abwarten. So. Die Welt geht ja auch langsam unter. Heute ist in Leverkusen irgendwas Riesiges explodiert. Ja,
bei euch NRW ist richtig.
NRW ist im Epizentrum.
In Berlin kriege ich gerade jeden Tag nach dem Training von meinem Garmin so eine Anzeige gesagt, du hast dich so und so viel Prozent akklimatisiert an die Hitze.
Ja.
Das ist mein Problem gerade und bei euch geht eher die Welt unter.
Bei uns geht die, also ich überlege jetzt auch schon so Mad Max-mäßig, mich langsam mal auszurüsten zu Hause. Ja. Und das fängt auf jeden Fall an in NRW. Aber gut.
Dann noch.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Wir sehen uns nächste Woche. Wir sind dann auch großteils wieder alle in Deutschland und sollten stabile Verbindungen haben.
Dann bin
und
ich
es wird
Frankreich.
Wieder normale Folgen. Ja. Ja, also Gast haben wir auch schon eingeladen für nächste Woche. Aber dir traue ich auch zu, dass du die Internetsituation regelst.
Ja, ich hab Handy und ich habe im Hotel geguckt, dass ich Internet habe.
Ja, also nächste Woche auch kein deutscher Gast, deutschsprachiges Ausland, nicht Österreich. Es wird tropisch.
Genau.
Alright. Mach's gut.
Bis dann, ciao.
Tschö, Leute.